Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Völkerrechtler und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, politischen und eben auch rechtlichen Rahmen einzubetten. Ich mache das in der Regel zu allgemeinen Themen, zu sehr breiten Themen, manchmal aber auch anlassbezogen und heute ist so ein Anlass, nämlich gestern wurde ja verlautbart vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, dass er 5 Haftbefehle beantragt hat beim Internationalen Strafgerichtshof und 2 davon haben sich gerichtet an israelische Regierungsmitglieder. 3 weitere an führende Köpfe bzw. haben sich bezogen auf führende Köpfe der Hamas. Bei der Hamas ist die Sache relativ unstrittig. Da ist klar, das sind Terroristen, die die schändlichsten Taten zu verantworten, mit zu verantworten haben. Das ist jetzt nicht so der große Aufschrei. Es gab aber einen großen Aufschrei. Es gibt immer noch eine intensive Diskussion, weil ein Haftantrag, ein potenzieller Haftantrag für Benjamin Netanyahu, eine der großen Reizfiguren der israelischen Innenpolitik und auch Außenpolitik der mindestens letzten 30 Jahre, das ist schon etwas, über das man reden, diskutieren sollte, über das man auch ein bisschen was wissen sollte. Und deswegen habe ich jetzt eine Ad-hoc-Folge aufgenommen. Das mache ich immer dann, wenn ich der Meinung bin, dass ich halbwegs schnell, halbwegs viel beitragen kann zu einer aktuellen Debatte. Und das ist etwas, das genau in meinen Bereich fällt oder zumindest mehr oder weniger in meinen Bereich fällt. Allgemein das Völkerrecht und im Speziellen natürlich das Recht bewaffneter Konflikte, das sogenannte humanitäre Völkerrecht, aber natürlich das Völkerstrafrecht und die Menschenrechte. Die hängen da natürlich alle miteinander zusammen. Bevor ich jetzt aber zu lange selbst spreche, möchte ich gleich zu Beginn die Rede, die Verkündung der Anträge auf Haftbefehle vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs einbauen, Karim Khan. Ich möchte ihn mal ganz kurz selbst zu Wort kommen lassen, wie er die Anträge auf Haftbefehle für Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant selbst begründet.
I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined by my office that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival.
Ja, da steckt sehr viel drin. Ihr habt auch die Liste von Straftaten im Sinne des römischen Statuts vom Internationalen Strafgerichtshof gehört. Ihr könnt euch vorstellen, das ist keine Entscheidung, die ein Chefankläger leichtfertig trifft, allein weil man ja weiß, dass es einen Backlash geben wird von Seiten Israels, von Seiten der USA und möglicherweise auch von weiteren Staaten, die fest an der Seite Israels stehen. Es ist nun mal ein Konflikt, zu dem wahrscheinlich wirklich fast jeder eine Meinung hat, der in irgendeiner Form fast jeden beschäftigt und natürlich der weltpolitisch und damit einhergehend auch völkerrechtlich äußerst brisant ist. Ganz kurz zu den genannten Straftaten. Ihr habt hier gehört, einerseits unterschiedliche Kriegsverbrechen und dann auch Crimes Against Humanity. Dazu kurz, es gibt hier eine Unterscheidung, dass Straftaten, die nicht isoliert begangen werden, sondern als Teil eines groß angelegten und / oder systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung, die sind dann eben nicht unter Anführungsstrichen nur Kriegsverbrechen, sondern darüber hinaus auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Deutschen kann man aber auch theoretisch sagen, Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist ein bisschen die Frage, wie man Crimes Against Humanity übersetzt. Offiziell in den Übersetzungen steht immer Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber man kann genauso auch sagen, Verbrechen gegen die Menschheit. Verbrechen, die so schwerwiegend sind, dass sie jeden berühren, dass sie gewissermaßen nicht nur die unmittelbaren Opfer betreffen, sondern eben die gesamte Weltgemeinschaft. Deswegen hier die Frage, und das war schon früh die Frage, nämlich schon nach Nürnberg, wie übersetzen wir das im Deutschen, Menschlichkeit oder Menschheit? Eigentlich geht beides. Manche sagen, eigentlich müsste es sogar Menschheit heißen, aber in den offiziellen Übersetzungen steht immer Menschlichkeit für Humanity. Aber das ist dann natürlich eine juristisch bzw. vielleicht translationswissenschaftliche Spitzfindigkeit, weil was gegen die Menschlichkeit verstößt, verstößt eigentlich auch gegen die Menschheit oder ist ein Verbrechen an der Menschheit und umgekehrt. Ja, noch einmal, um es zu bekräftigen, das war sicher keine leichte Entscheidung und man kann davon ausgehen, dass der Chefankläger sich hier auch sehr intensiv befasst hat mit den Beweisen, mit Zeugenaussagen, mit der Situation vor Ort. Er hat sich mit Experten und Expertinnen ausgetauscht. Er hat wirklich alles getan, was Menschen möglich ist, um das entsprechend abzusichern, eben weil so etwas so dermaßen brisant ist. Und darauf möchte ich jetzt im Folgenden auch ein wenig eingehen. Nur ganz kurz auch als Zwischenbemerkung, das ist noch kein Haftbefehl, das ist erst der Antrag auf einen solchen. Im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ist gewissermaßen ein System von Checks and Balances vorgesehen, also dass kein Organ, keine Institution innerhalb des Strafgerichtshofs zu viel Macht hat. Der Chefankläger hat natürlich eine führende Rolle, er ist für die Ermittlungen zuständig, so wie man das ja auch von unter Anführungsstrichen normalen Chefanklägern oder eben Staatsanwälten und dergleichen kennt. Er ist so eine Art Weltstaatsanwaltschaft, zumindest für die 124 Staaten, die dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs beigetreten sind. Aber er ist jetzt auch nicht allmächtig. Er braucht gewissermaßen die Segnung oder die Bestätigung durch eine Kammer, die wiederum aus 3 Mitgliedern besteht, die mit einer Mehrheit von 2-1 im Idealfall, aber alle gemeinsam mit einer Mehrheit von 3-0 darüber entscheiden, ob es einen solchen Auslieferungsantrag geben soll oder nicht. Und das ist jetzt die Phase, in der wir sind. Da muss man natürlich dann auch mitbedenken, wir sind erst ganz am Anfang eines potenziellen Verfahrens. Es gibt beim Internationalen Strafgerichtshof keine Verfahren in absentia, also in Abwesenheit der Angeklagten. Also wenn man ihrer nicht habhaft wird, weil sie nicht ausgeliefert werden, dann gibt es auch kein Verfahren. Dann bleibt es stecken. Es passiert nichts weiter, bis man irgendwann ihrer habhaft wird. Also das ist gewissermaßen auch ein Spiel auf Zeit. Und wie ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen könnt, ist das ein sehr brisantes Spiel auf Zeit. Und gerade aus Israel ist hier vehemente Kritik am Internationalen Strafgerichtshof / dem Chefankläger gekommen. Und deswegen möchte ich euch zuerst einmal vorspielen die Kritik von Benjamin Netanyahu selbst. Es gilt ja im Recht der alte Grundsatz audiatur et altera pars, also man soll auch die Gegenseite anhören. In dem Sinne möchte ich jetzt ganz kurz die Reaktion von Benjamin Netanyahu vorspielen.
The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. This is like creating a moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden, or during World War II between FDR and Hitler. What a travesty of justice. What a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing. This attempt will utterly fail.
Ja, wie so oft bei Benjamin Netanyahu steckt da sehr viel drin und man kann sehr viel dazu sagen. Ich werde zumindest ein bisschen was dazu sagen. Also erstens, zu diesem Vorwurf der moralischen Gleichsetzung. Der ist dann sehr oft gekommen, nicht nur von Netanyahu selbst. Ich werde auch einige weitere Reaktionen von Staaten, allen voran der USA, aber auch von Deutschland oder Tschechien und Österreich hier einspielen. Aber da muss man gleich zu Beginn etwas klarstellen. Nur weil etwas gleichzeitig passiert, heißt es nicht, dass es auch gleichartig ist. Also die zeitliche Parallelität bedeutet nicht, dass in irgendeiner Form irgendwer gesagt hätte oder argumentiert hätte, dass die Hamas und Netanyahu gleich seien oder allgemein Israel und die Hamas gleich seien. Es geht hier nun mal um denselben Konflikt, das heißt aber nicht, dass die Akteure gleich handeln oder gleich sind. Das ist gar keine Frage für den Internationalen Strafgerichtshof. Er bewertet jetzt nicht in dem Sinne, dass er Parallelen zieht oder Vergleiche anstellt, sondern er sieht sich jeden potenziellen Straftäter eigens an. Das heißt, es geht hier um das Verhalten eines, in diesem Fall Regierungschefs und eines Verteidigungsministers auf der einen Seite und auf der anderen Seite um das Verhalten von ranghohen Terroristen. Das ist, noch einmal, nicht dasselbe. Das ist keine moralische Gleichsetzung, auch wenn man aus PR-Sicht, wenn man es so will, sagen kann, das ist unglücklich, weil die Namen im gleichen Atemzug genannt werden. Aber das heißt nicht, dass man damit dasselbe sagt oder dass man in irgendeiner Form hier Vergleiche anstellt. Es gibt im Völkerstrafrecht eine Individualisierung. Das heißt, jeder Fall, jeder Verdächtige, so wie auch im normalen Strafrecht, wird einzeln angesehen und nicht in irgendeiner Form verglichen oder man erstellt hier eine Art Hitparade, wer böser ist. Das ist keine strafrechtliche Frage. Und dann möchte ich noch etwas sagen zur Frage des Rechts auf Selbstverteidigung. Das ist völkerrechtlich gar nicht mal so einfach, weil das Recht auf Selbstverteidigung im formalrechtlichen Sinn eigentlich nur zwischen Staaten zur Anwendung kommt. Hier ist ein bisschen eine Sonderkonstellation, weil der Gazastreifen ja vor dem 7. Oktober von Israel atypisch, aber doch als besetzt gegolten hat. Israel war zwar nicht direkt mit eigenen Truppen vor Ort, hat den Gazastreifen aber über weite Strecken von außen kontrolliert. Deswegen hat man gesagt, das ist eine atypische Besetzung, wo die Verantwortung zwischen Israel und der Hamas geteilt ist. Das, was an den Grenzen passiert und im Luftraum passiert und auch beim Gewässer vor dem Gazastreifen passiert, ist israelische Verantwortung, also dass zum Beispiel genug Hilfsgüter oder medizinische Güter in den Gazastreifen kommen, aber die Verteilung im Inneren oder die Aufrechterhaltung der Ordnung im Inneren, das ist wiederum Teil der Verantwortung der Hamas. Deswegen atypische Besetzung. Bei einer typischen Besetzung wäre der gesamte Gazastreifen direkt von Israel kontrolliert gewesen. Das war aber seit 2005, seit dem Abzug, damals noch unter Ariel Sharon, nicht mehr der Fall. Warum bringe ich das jetzt auf? Ich habe es auch in einer früheren Podcast-Folge ja thematisiert. Nun, weil das Recht auf Selbstverteidigung eigentlich zur Anwendung kommt, wenn eben ein Staat einen anderen angreift oder wenn ein Staat außerhalb seines Gebiets angreift, beziehungsweise außerhalb des Gebiets, das er selbst kontrolliert. Wenn er das Gebiet aber in irgendeiner Form kontrolliert, dann sind wir hier nicht im Rahmen der typischen Selbstverteidigung im Sinne von Artikel 51 UNO-Charta. Es ist eher so, und da könnten wir jetzt eine sehr lange Debatte führen, dass sich hier zwei Rechtsprinzipien gegenüberstehen. Einerseits das Recht auf Souveränität des einen Staates, also von Israel. Andererseits das Recht auf Selbstbestimmung der Palästinenser. Und das ist dann schwierig zu fragen, wer hat wen zuerst angegriffen, im völkerrechtlichen Sinne bitte. Das bedeutet nicht, dass irgendjemand zweifelt an den Massakern und an dem schändlichen und grauenhaften Charakter der Art dieser Massaker. Aber rein rechtlich stellt sich dann die Frage, wo war der Angriff zuerst? Weil aus Sicht der Hamas bzw. allgemein aus Sicht der Palästinenser die Besetzung, also die Kontrolle von außen, ein fortgesetzter Angriff bzw. eine Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts ist. Deswegen lässt sich das hier völkerrechtlich nicht einfach so auflösen. Deswegen sagen manche, das Selbstverteidigungsrecht als solches, also im rechtlichen Sinne, kommt nicht zur Anwendung. Ich spreche deswegen, weil ich diese Debatte aus dogmatischer Sicht kenne, lieber davon, dass Israel ein Recht auf Sicherheit hat und das, was Israel danach getan hat, grundsätzlich unter der Maxime der Wiederherstellung des Rechts auf Sicherheit läuft, nicht unbedingt aber im Rahmen des Rechts auf Selbstverteidigung zu beurteilen ist. Das ist aber, wie gesagt, eine dogmatische Debatte, die Netanyahu hier wahrscheinlich nicht im Sinne hatte. Ihm geht es eben um das Recht auf Sicherheit Israels, auf die Wiederherstellung der israelischen Sicherheit. Und dazu möchte ich noch etwas sagen. Der Internationale Strafgerichtshof hat sich die Frage Selbstverteidigung, ja oder nein, gar nicht angesehen. Er sieht sie sich nicht an. Er könnte es potenziell für das Verbrechen der Aggression, also wenn ein Staat ohne irgendeine Rechtsgrundlage einen anderen angreift, das typische Beispiel ist hier natürlich Russlands Angriff auf die Ukraine, aber in diesem Fall, also beim Nahostkonflikt, beziehungsweise genauer genommen beim Konflikt in Gaza, Israel gegen die Hamas, spielt diese Frage keine Rolle. Hier geht es nicht darum, ob Israel überhaupt einen Krieg führen darf, sondern es geht darum, wie es diesen Krieg führt. Also das Recht bewaffneter Konflikte und die Menschenrechte, ob die entsprechend eingehalten werden, diese Regeln. Also man trennt ja traditionell zwischen Jus ad bellum, also dem Recht auf Krieg, und dem Jus in bello, also dem Recht im Krieg. Und der Internationale Strafgerichtshof beurteilt hier ausschließlich, ob das Recht im Krieg bzw. allgemein die Menschenrechte, die ja auch im Krieg gelten, eingehalten werden und wurden, oder ob es hier zu Straftaten im Sinne des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs gekommen ist. Aber eben nicht die Frage, ob Israel sich überhaupt verteidigen darf bzw. ob Israel überhaupt einen Krieg gegen die Hamas führen darf. Das nur ganz kurz zur Klarstellung. Jetzt möchte ich noch ein weiteres Statement hier einspielen, nämlich vom israelischen Außenminister. Das ist ja auch jetzt eine, einmal mehr, internationale Angelegenheit. Es geht ja auch darum, wie andere Staaten reagieren und reagieren werden. Das heißt, der Außenminister, auch wenn er selbst nicht unter den Tatverdächtigen ist, ist jetzt natürlich darum bemüht, andere Staaten auf seine Seite zu ziehen. Und wie er das macht, das werde ich jetzt kurz vorlesen lassen von einer Computerstimme, von einer AI-generierten Stimme. Vielleicht ist es auch eine echte Stimme, die aber nur mit AI irgendwie bearbeitet wird. Ich kenne mich da nicht aus. Jedenfalls heißt diese Stimme Michael und sie verliest die Stellungnahme, also einen Tweet des israelischen Außenministers Israel Katz.
The outrageous decision by the prosecutor of the International Criminal Court in The Hague is an unrestrained frontal assault on the victims of October 7th and our 128 hostages in Gaza. While Hamas murderers and rapists commit crimes against humanity against our brothers and sisters, the prosecutor mentions in the same breath the Prime Minister and Defense Minister of Israel, alongside the vile Nazi-like monsters of Hamas, a historical disgrace that will be remembered forever. I have instructed the immediate establishment of a special command center at the Foreign Ministry, with all professional entities, aimed at fighting against the decision intended primarily to shackle Israel's hands and prevent it from exercising its right to self-defense. I intend to speak with foreign ministers of leading countries around the world to urge them to oppose the prosecutor's decision and declare that even if warrants are issued, they do not intend to enforce them against Israeli leaders. No power in the world will prevent us from bringing back all our hostages and toppling the Hamas terror regime.
Solltet ihr jetzt den Eindruck gewonnen haben, dass das eine gar martialische Sprache ist, weil es geht ja immer noch um Diplomatie, um ein rechtliches Verfahren, dann habt ihr einen richtigen Eindruck gehabt. Ich habe nämlich zuerst die deutschsprachige Variante dieser Stellungnahme gelesen und gedacht, das wäre ein Übersetzungsfehler. Konkret bei der Botschaft von Israel in Österreich. Hier steht, ich, also Israel Katz, habe die sofortige Einrichtung einer speziellen Kommandozentrale im Außenministerium angeordnet, die mit allen professionellen Einheiten gegen die Entscheidung kämpfen soll, die in erster Linie darauf abzielt, Israel die Hände zu binden und daran zu hindern, sein Recht auf Selbstverteidigung auszuüben. Wie schon gesagt, hier geht es weniger um Selbstverteidigung und Sicherheit per se, sondern darum, wie die Selbstverteidigung ausgeübt bzw. das Recht auf Sicherheit wiederhergestellt wird. Das ist nicht dasselbe, weil der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Der Zweck, eben Sicherheit, heiligt das Mittel des Krieges, aber er heiligt nicht jeden Krieg. Das ist eben hier ganz, ganz zentral, weil das eben der Spin ist, beziehungsweise auch, wie ich immer wieder sehe, ein Missverständnis. Man hat das im Völkerrecht schon lange getrennt, den Kriegsgrund von der Art der Kriegsführung. Niemand, der halbwegs vernünftig ist, zweifelt am grundsätzlichen Recht auf Sicherheit von Israel. Die Kritik, beziehungsweise hier, das Ermittlungsverfahren bezieht sich auf die Art der Kriegsführung und auf die Frage, ob hier Straftaten im Sinne des römischen Statuts vom Internationalen Strafgerichtshof erfüllt wurden. Und das bringt mich zu dem zweiten großen Punkt, der in dieser Stellungnahme steht, eben die Absicht von Israel Katz, und ich zitiere jetzt die deutsche Übersetzung vom Twitter-Account der israelischen Botschaft in Österreich, mit den Außenministern der führenden Länder der Welt zu sprechen, um sie aufzufordern, sich der Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ja, das steht wirklich so, nicht Chefankläger, zu widersetzen und zu erklären, dass sie, selbst wenn Haftbefehle ausgestellt werden, nicht beabsichtigen, diese gegen die israelische Führung zu vollstrecken. Also das ist die ganz, ganz sensible Frage. Wir sind jetzt, wie gesagt, in der Frühphase. Wir wissen noch gar nicht, ob es überhaupt Haftbefehle geben wird. Aber wenn, dann würde das in der Konsequenz bedeuten, dass in allen Staaten, die Mitglieder des römischen Statuts vom Internationalen Strafgerichtshof sind, und das sind unter anderem auch Österreich und Deutschland oder Frankreich, dass dort theoretisch, wenn Benjamin Netanyahu oder der Verteidigungsminister Galant auf Staatsbesuch sind oder auch wenn sie Urlaub machen, sie festgenommen werden müssten und nach Den Haag ausgeliefert werden müssten. Also etwas, das politisch ganz, ganz heikel und brisant ist. Wir haben diese Diskussion ja auch schon gehabt rund um Wladimir Putin, wo es ja einen Haftbefehl gibt, der dann theoretisch wirklich ausgeliefert werden müsste, auch wenn das bedeutet, dass Russland das als Kriegserklärung versteht und dann das Land, das ihn festnimmt und ausliefert, vielleicht bombardieren würde. Aber das Recht im Rahmen des römischen Statuts sieht das nun mal so vor. Weil der Internationale Strafgerichtshof hat ja keine eigene Polizei, er hat kein eigenes Exekutivorgan, er ist auf die Zusammenarbeit von und mit seinen Mitgliedern angewiesen. Und die, wie gesagt, müssen dann, wenn jemand auf ihrem Gebiet ist, der verdächtig ist und für den es einen Haftbefehl gibt, diese Person ungeachtet der Immunität, also auch Präsidenten, hier beim israelischen Präsidenten stellt sich die Frage nicht, aber eben bei Wladimir Putin, aber auch Regierungschefs, auch wenn die typischerweise und allgemein Immunität genießen, wenn sie verdächtig sind, Straftaten im Sinne des römischen Statuts begangen zu haben, dann tritt ihre Immunität zurück. Das ist der Grundgedanke von den Verfahren in Nürnberg, von den Nürnberger Prozessen, dass man sich nicht hinter der eigenen Immunität, nicht hinter der Eigenschaft als Präsident, Verteidigungsminister, Regierungschef, Außenminister oder was auch immer verstecken können soll. Also es geht um die Person und nicht um das Amt und es geht auch um den Menschen und nicht um den Staat. Man kann sich auch nicht verstecken hinter Staatsräson und dergleichen, was man sagt, man hat ja im Namen eines Staates gehandelt, weil am Ende des Tages sind es immer noch Individuen, die Straftaten begehen oder anordnen. So viel auch nochmal kurz als Bemerkung, als Kommentar zu der Stellungnahme des israelischen Außenministers Israel Katz. Und das bringt mich jetzt zu der Reaktion von anderen Staaten, ganz oben auf der Liste natürlich jener von den USA. Hier gibt es eine Stellungnahme vom Weißen Haus, also kann man sagen gewissermaßen von Joe Biden himself, beziehungsweise faktisch natürlich von jemandem aus seinem Team. Ich möchte jetzt auch ganz kurz vorspielen, die Stimme, die diese Aussage vorliest, heißt Oscar.
The ICC prosecutor's application for arrest warrants against Israeli leaders is outrageous. And let me be clear, whatever this prosecutor might imply, there is no equivalence, none, between Israel and Hamas. We will always stand with Israel against threats to its security.
Und jetzt habe ich noch eine Aussage von Biden himself für euch, damit ihr nicht nur computergenerierte Stimmen hört. Die hat es in sich. Entweder merkt ihr das gleich, wenn nicht, ich erkläre es euch gleich nach der Aufnahme. Aber jetzt einmal Ton ab.
Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear, Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. We will always stand with Israel and the threats against its security.
Ja, ich weiß wirklich nicht, wo anfangen. Ich sag, so wie viele Völkerrechtler und Völkerrechtlerinnen seit Jahren, bitte haltet diese beiden Gerichte auseinander. Der Internationale Strafgerichtshof ist nicht dasselbe wie der Internationale Gerichtshof. Studenten und Studentinnen machen diesen Fehler sehr oft, gerade am Anfang vom Studium. Ich verstehe es, weil die Gerichtshöfe ähnlich klingen, weil sie beide in Den Haag sind. Aber wenn jetzt der US-Präsident diese beiden Gerichtshöfe nicht auseinanderhalten kann, dann wird's halt irgendwann einmal schwierig, das auch den Studenten und Studentinnen zu erklären, beziehungsweise Journalisten und Journalistinnen zu erklären. Es ist eigentlich nicht so schwer und ich glaube, man kann von einem aktuellen US-Präsidenten erwarten, dass er diese beiden Gerichtshöfe auseinanderhalten kann. Mir ist schon klar, dass die USA beide nicht sonderlich toll finden, aber das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Gerichtshöfe. Zum einen ist der Internationale Gerichtshof ein Hauptorgan der UNO, das Hauptrechtsprechungsorgan der UNO, und es gibt ihn seit 1945, genau genommen eigentlich seit Ende des Ersten Weltkriegs, weil da ist der Vorgänger, der mehr oder weniger ident war, der ständige Internationale Gerichtshof ins Leben geführt worden. Und der ist nur für Streitigkeiten zwischen Staaten zuständig. Dort gibt es auch ein Verfahren mit Israel, aber es ist ein anderes Verfahren, nämlich eins, wo der Staat Israel sich verteidigt gegen den Vorwurf von Seiten eines anderen Staates, nämlich Südafrikas, einen Völkermord entweder zu begehen oder nicht genug zu tun, um einen Völkermord zu verhindern bzw. diejenigen zu bestrafen, die zu einem solchen aufrufen oder die als Einzeltäter einen solchen begehen. Also ein kleiner Soldat unter Anführungsstrichen der israelischen Streitkräfte, der einen Völkermordvorsatz haben kann und der dann entsprechend, auch wenn er nicht als Ausführer eines großen staatlichen Plans handelt, vielleicht als Einzelperson wirklich die Motivation hat, das Volk der Palästinenser zumindest teilweise zu vernichten. Das ist aber ein anderes Verfahren. Und hier beim Internationalen Strafgerichtshof geht es nicht um den Staat Israel. Deswegen, das auch gleich vorweg, geht es nicht darum, hier Israel mit der Hamas gleichzusetzen. Der Internationale Strafgerichtshof sieht sich nicht Israel als ganzen Staat an, genauso wie er sich auch nicht die Hamas als Ganzes ansieht. Das ist nicht seine Aufgabe. Das Strafrecht, wie auch das Völkerstrafrecht, ist etwas Individualisiertes. Man sieht sich Individuen an, nicht ganze Staaten und auch nicht ganze Terrorgruppen. Deswegen ist auch der Vorwurf der moralischen Gleichsetzung hier meiner Meinung nach verfehlt. Nur weil etwas zeitgleich passiert, heißt das nicht, dass es auch gleich ist. Nämlich materiell, also inhaltlich gleich. Ja, der Chefankläger hat die Anträge auf Haftbefehle gleichzeitig erlassen bzw. verlautbart. Ja, aber das heißt nicht, dass er in irgendeiner Form damit implizieren will, dass die Hamas-Anführer diese terroristischen A-Punkt-Punkt-Löcher genau dasselbe wären oder moralisch genauso verwerflich handeln würden wie israelische Regierungsmitglieder. Und auch umgekehrt heißt das nicht, dass er in irgendeiner Form hier Vergleiche anstellt oder eben gleichsetzen würde den Netanyahu mit dem Yahya Sinwar und so weiter und so fort. Das ist eine meiner Meinung nach strategische Verkürzung oder zumindest eine unbewusste Verkürzung, die das Ziel verfolgt, den Chefankläger zu delegitimieren, weil man sagt, warum sieht er sich nur die an? Warum sieht er sich nicht nur die an, sondern auch die anderen und was soll das? Und er soll doch bitte nur die Bösen ansehen, aber die Guten, die verteidigen sich ja nur. Das sind verschiedene Fragen, noch einmal. Und auch möchte ich noch einmal darauf hinweisen, es geht hier nicht darum, ob Israel überhaupt Maßnahmen ergreifen darf, um seine Sicherheit wiederherzustellen, zu gewährleisten. Es geht hier darum, wie Israel das tut. Also noch einmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber weil das so oft kommt und weil das anscheinend so schwer in die Köpfe hineingeht, weil manche es vielleicht auch gar nicht mehr von ihren intellektuellen Kapazitäten her schaffen oder nicht schaffen wollen bei wieder anderen. Es gibt ja manche, die können es einfach nicht besser und es gibt welche, die wollen es einfach nicht, weil sie genau davon profitieren, dass sie Dinge vereinfachen, dass sie Dinge so plump darstellen. Also ein letztes Mal noch. Der Internationale Gerichtshof ist für zwischenstaatliche Streitigkeiten zuständig und nur für zwischenstaatliche Streitigkeiten. Die Hamas kann gar nicht vor den Internationalen Gerichtshof. Das UNO-Hauptrechtsprechungsorgan, das 1945 als Teil der UNO ins Leben gerufen wurde, um Streitigkeiten zwischen Staaten zu regeln bzw. hier Recht zu sprechen. Der Internationale Strafgerichtshof sitzt zwar auch in Den Haag, ist aber 53 Jahre jünger, weil sein Statut, das römische Statut, stammt aus dem Jahr 1998, beziehungsweise er ist, kann man auch sagen, noch jünger. Er ist erst 2002 geschaffen worden. Da ist sein Statut in Kraft getreten. Was am Ende des Tages bleibt, ist der fundamentale Unterschied, abgesehen vom Alter, dass der nicht für Staaten zuständig ist, sondern für Einzelpersonen, die entweder für Staaten handeln, aber auch für Terrorgruppen oder sonstige nichtstaatliche bewaffnete Gruppen handeln. Aber das ist etwas fundamental Unterschiedliches und hier geht es um ein Verfahren gegen Netanyahu und Gallant, nicht um ein Verfahren gegen Israel. Das muss man auseinanderhalten, sowohl auf einer rein formal völkerrechtlichen Ebene als auch auf einer materiellen, also inhaltlichen Ebene. Und diese Gleichsetzung ist verkürzt und wie gesagt, manche können es, wissen es vielleicht nicht besser, manche wollen es vielleicht auch gar nicht besser wissen, weil ihnen das die Geschichte von der moralischen Gleichsetzung eben zusammenhaut. Weil das ist ja ganz gute Litigation PR, um den Internationalen Strafgerichtshof schön zu delegitimieren. Und das heißt jetzt nicht, dass der Internationale Strafgerichtshof frei von Fehlern wäre oder dass da alles super laufen würde und man alles gutheißen muss, was die da tun. Es geht mir nur um entweder faire Kritik oder dann lasst es. Aber diese oberflächliche Kritik von Leuten, die jetzt gerade die YouTube Academy absolviert haben, um ihre Meinung über den Internationalen Strafgerichtshof in die Welt zu blasen, die halte ich für entbehrlich bzw. völlig irrelevant. Aber ja, und diesen kurzen Ausflug in die Welt der Medien da draußen erlaube ich mir dann doch. Mittlerweile geht es ja auch gar nicht mehr, schon lang wahrscheinlich. Vielleicht ging es auch nie darum, was wirklich faktisch akkurate und begründete Kritik ist. Und vielleicht geht es wirklich nur darum, ob sie von jemandem kommt, der eine Machtposition hat, der viele Follower hat, der schön edgy ist. Ich weiß es nicht. Ich lasse mir zumindest vorerst meine Naivität aber nicht nehmen, dass es vielleicht doch darum gehen sollte, dass man Kritik pointiert übt und vor allem, nachdem man sich intensiv mit einem Gericht einer Institution auseinandergesetzt hat. Aber im Moment sehen wir einmal mehr einfach pauschales Bashing. Und dann, wenn der Internationale Strafgerichtshof oder der Chefankläger das nächste Mal etwas tut, was man aus politischen Gründen leiwand findet, wird man sagen, auch der Internationale Strafgerichtshof ist leiwand oder der Chefankläger ist leiwand. Aber das ist halt nicht sonderlich konsistent. Und das, so viel möchte ich da kurz schon auch anmerken, ist ja genau der Grund, warum viele Regierungen aus dem globalen Süden dem sogenannten Westen vorwerfen, dass er zwar immer wieder einfordert, eine regelbasierte Weltordnung, aber selbst sich nicht an die eigenen Ansprüche bzw. Regeln hält. Weil man hat damals in der Euphorie nach dem Ende des Kalten Krieges während der 1990er Jahre verhandelt, ein internationales Strafgericht einzurichten, um die Verantwortlichen an Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid oder Angriffskriegen vor Gericht zu ziehen und auch, wenn sie schuldig sind, zu verurteilen. Und da hat man dann auch gesagt, das soll auch potenziell Präsidenten, Außenminister, Verteidigungsminister, Generäle, Regierungschef und natürlich auch sämtliche Mitglieder, ranghohe Führungspersonen von Terrorgruppen, aufständischen Rebellen, wie auch immer man es nennen will, betreffen. Man hat also gesagt, dass die Immunität in den Hintergrund tritt. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo sich die Frage stellt, wie ernst man das nimmt. Wir nehmen es bei Wladimir Putin sehr ernst, weil man sagt, auch wenn Russland nicht dabei ist, er soll sich nicht auf seine Immunität als Präsident berufen können, weil sonst hätte man da gewissermaßen eine Lücke, indem man einfach sagt, naja, man tritt nicht bei, also ist man auch nicht in irgendeiner Form betroffen. Und jetzt hat man das noch einmal, dass man hier einen Regierungschef eines Staates hat, der auch nicht dem römischen Statut beigetreten ist, weil Israel ja 2002, genauso wie übrigens auch die USA, offen gesagt hat, dass man dem nicht angehören möchte. Das ist aus Sicht Israels verständlich, da waren viele Sorgen davor, dass eben genau das passieren könnte, was jetzt passiert ist. Aber, und das muss man dabei auch bedenken, das ist halt nicht das Ende der Geschichte, weil die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs hängt halt nicht nur davon ab, ob der betroffene Staat seinem Statut beigetreten ist, sondern kann eben auch gegeben sein, wenn ein anderer Staat dem beigetreten ist, wie hier der State of Palestine das 2015 getan hat, oder in anderen Fällen die Ukraine, die zwar nicht dem Statut beigetreten ist, aber zumindest ein Land erklärt, dass der Internationale Strafgerichtshof für eine bestimmte Situation zuständig sein soll. Und das ist der nächste Punkt, den ich hier anmerken möchte. Der Internationale Strafgerichtshof sieht sich, wie gesagt, nicht einzelne Staaten oder Gruppen an, sondern Situationen. Also zum Beispiel wie hier konkrete Konflikte. Und dieses Wording ist ja bewusst gewählt, dass man nur von Situationen spricht, damit eben nicht der Eindruck entsteht, es ginge um einzelne Akteure. Es geht darum, was einzelne Menschen konkret tun und in welchem Kontext sie das tun, wo sie das tun, während eines Krieges und auf welchem Gebiet. Und hier ist das eben nicht nur auf israelischem Staatsgebiet passiert, sondern auch auf dem Gebiet von einem entweder zu schaffenden oder, für diejenigen, die sagen, er existiert eh schon, existierenden Staat Palästina, weil der Gazastreifen und Palästina gilt als ein Staat, als ein zusammengehöriger Staat, auch wenn er räumlich getrennt ist, auch wenn die jeweiligen Machthaber, eben in der Westbank ist es sowieso in erster Linie Israel und erst in zweiter Linie die palästinensische Autonomiebehörde und im Gazastreifen bis zum 7. Oktober die Hamas. Weil die Hamas hat den Gazastreifen im Inneren kontrolliert. Im Äußeren war es natürlich wiederum Israel, das hier die Kontrolle innehatte. Das habe ich aber eh schon angesprochen, brauche ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. Der langen, viel zu langen Rede, die hoffentlich jetzt nicht verwirrend war, kurzer Sinn. Der Punkt ist, die große Gretchenfrage ist, wollen wir strafrechtliche Verantwortlichkeit auch bei den Staaten, denen wir, sei es kulturell, sei es historisch, sei es politisch, nahestehen oder nur für die, unter Anführungsstrichen, Bösen. Wenn letzteres, dann muss man sich gefallen lassen, den Vorwurf eben von den, unter Anführungsstrichen, Bösen oder von anderen Staaten, die sich das von außen ansehen, dass man hier selektive Wahrnehmung hat oder eben selektiv das Völkerstrafrecht anwendet. Daher kommt eben der Vorwurf. Und eins möchte ich da in dem Zusammenhang schon auch noch sagen. Natürlich ist jeder Konflikt anders. Natürlich ist der Konflikt im Gazastreifen nicht gleichzusetzen mit der russischen Aggression gegen die Ukraine. Die Art des Konflikts ist eine unterschiedliche. Die Jus ad bellum Fragen sind unterschiedliche, eben weil es bei Russland so eindeutig ist, dass es hier eine Aggression gibt, die keine wie auch immer geartete rechtliche oder sonstige Rechtfertigung hat, während das bei Israel komplexer ist. Aber der Grundgedanke gerade des Völkerstrafrechts ist zu sagen, unabhängig davon, warum ein Krieg ausgebrochen ist, gibt es gewisse Mindeststandards und das sind die Menschenrechte und das Recht bewaffneter Konflikte. Und wenn es eine gewisse Schwere von Verletzungen eben dieser Mindeststandards gibt, dann werden die potenziell Verantwortlichen auf der höchsten Ebene, ihr werdet keinen einzelnen ganz niedrigstehenden vom Rang her israelischen Soldaten in Den Haag sehen, angeklagt sehen, sondern es geht immer darum, die führenden Köpfe hier strafrechtlich zu verfolgen. Ja, und wenn es den Verdacht gibt, und den hat der Chefankläger anscheinend, dass führende Köpfe sowohl in der Regierung als auch im Militär an Kriegsverbrechen oder anderen Verbrechen beteiligt sind, diese vielleicht sogar angeordnet haben, ja, dann wird der Chefankläger tätig, dann muss er sogar tätig werden, weil das ist ja genau seine Aufgabe und der macht sich seine Aufgabe ja nicht leicht, ganz, ganz im Gegenteil. So, jetzt ist der Rant auch wieder zu Ende, aber ich wollte das jetzt anlassbezogen noch einmal klarstellen bzw. auch loswerden. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu emotional, aber das Thema ist dann doch aufwühlend. Und jetzt muss ich doch noch etwas sagen. Wenn ihr jetzt glaubt, ihr könnt da irgendetwas hineinhören, was ich so nicht gesagt habe, oder wenn ihr glaubt, ihr habt da jetzt irgendwas reingehört, was ich so nicht gemeint habe, dann fragt euch, vor allem diejenigen, die öfter hier reinhören, ist der Janik jetzt wirklich so böse? Oder frage ich vielleicht doch noch einmal nach? Oder wende ich an das sogenannte Principle of Charity, dass ich davon ausgehe, dass er jetzt nicht selber alles, und jetzt sage ich es unakademisch, geschissen meint oder dass er nicht selber geschissen ist, sondern er versucht, jetzt von mir in der dritten Person gesprochen, Dinge klarzustellen, aufzudröseln, wohl wissend, dass da draußen so einige Menschen sind, die versuchen, einem etwas anzudichten. Aber ich gehe jetzt das Risiko ein, weil eben das Thema so wichtig ist. So, Rant Ende. Ich möchte jetzt noch vorspielen ein Statement von Anthony Blinken, das in eine ähnliche Richtung geht, das aber auch rechtliche Argumente beinhaltet, auf die ich zusätzlich eingehen möchte, weil am Ende des Tages ist ja dieser Podcast trotzdem ein völkerrechtlicher Podcast mit diversen, ihr habt es gerade gehört, Ausflügen in große Bereiche wie Moral und Politik. Aber jetzt Ton ab, das Statement von Anthony Blinken, gesprochen wird es von, Moment, ich muss jetzt kurz nachschauen, wie die generierte Stimme heißt, Felix oder Felix.
The United States has been clear since well before the current conflict that the ICC has no jurisdiction over this matter. The ICC was established by its state parties as a court of limited jurisdiction. Those limits are rooted in principles of complementarity, which do not appear to have been applied here amid the prosecutor's rush to seek these arrest warrants, rather than allowing the Israeli legal system a full and timely opportunity to proceed. In other situations, the prosecutor deferred to national investigations and worked with states to allow them time to investigate. The prosecutor did not afford the same opportunity to Israel, which has ongoing investigations into allegations against its personnel. There are also deeply troubling process questions. Despite not being a member of the court, Israel was prepared to cooperate with the prosecutor. In fact, the prosecutor himself was scheduled to visit Israel as early as next week to discuss the investigation and hear from the Israeli government. The prosecutor's staff was supposed to land in Israel today to coordinate the visit. Israel was informed that they did not board their flight around the same time that the prosecutor went on cable television to announce the charges. These and other circumstances call into question the legitimacy and credibility of this investigation. Fundamentally, this decision does nothing to help and could jeopardize ongoing efforts to reach a ceasefire agreement that would get hostages out and surge humanitarian assistance in, which are the goals the United States continues to pursue relentlessly.
Im ersten Part dieses Statements hat Anthony Blinken übrigens auch die moralische Gleichsetzung zwischen Hamas und Israel herbeigeredet, die der Internationale Strafgerichtshof respektive der Chefankläger aber nie vorgenommen hat. Deswegen noch einmal als Zwischenbemerkung, Gleichzeitigkeit heißt nicht Gleichartigkeit, man muss sich jeden Fall einzeln ansehen und ich wage zu behaupten, wenn der Chefankläger den Antrag für Yahya Sinwar oder Haniyeh schon viel früher gestellt hätte und jetzt einen für Netanyahu, würde man sagen, Moment einmal, es gibt einen Antrag für die richtigen, eben für die Hamas A-Punkt-Punkt-Löcher und das sind sie ja eh, das bestreitet ja auch niemand und jetzt auf einmal auch einen für Netanyahu. Also ich wage zu behaupten, egal welches Timing, wenn man ihm etwas vorwerfen will, wenn man allgemein jemandem etwas vorwerfen will, dann hätte man schon etwas gefunden. Beziehungsweise dann hätte man eben was anderes gefunden. So, jetzt aber zu den eigentlichen, den juristischen Einwänden von Anthony Blinken. Was hier ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die USA die Argumentationslinie zu sagen, dass der Internationale Strafgerichtshof gar nicht zuständig sein kann, weil Israel ja keine Vertragspartei ist, hier nicht gewählt hat. Ich glaube, und das ist jetzt auch kein sonderlich kreativer Gedanke, das liegt daran, dass die USA dann gleichzeitig sich den Vorwurf gefallen lassen müssten oder das Argument gefallen lassen müssten, das von ihnen selber kommt, nämlich dass Russland dann sagen könnte, Moment einmal, aha, ihr sagt, der Internationale Strafgerichtshof kann nicht zuständig sein, wenn der Staat, aus dem die Verdächtigen kommen, dem Statut nicht beigetreten ist, na sehr gut, dann kann aber auch nichts gegen Wladimir Putin oder sonstige Angehörige des russischen Regimes tun. Das wissen die USA und deswegen haben sie hier jetzt nicht versucht zu argumentieren, dass der Internationale Strafgerichtshof nicht zuständig sein kann, weil Israel ja nicht Mitglied ist. Israel hat 2002 die bereits getätigte Unterschrift wieder zurückgezogen. Eine Unterschrift ist sowas wie eine Art Absichtserklärung zu sagen, wir wollen das ratifizieren. Israel hat dann 2002, wie übrigens auch die US-Administration unter George W. Bush, dann gesagt, wir sind nicht mehr dahinter, wir wollen nicht mehr Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs werden. Deswegen eben hier eine andere Argumentationslinie von Anthony Blinken, nämlich der Punkt mit der Komplementarität. Das stimmt als solches. Der Internationale Strafgerichtshof ist so eine Art Ultima Ratio-Gericht, weil man geht immer noch davon aus, dass im Idealfall die Strafgerichte oder sonstige zuständigen Gerichte des jeweiligen Staates hier anfangen, sich die Sache anzusehen und gegebenenfalls Anträge auf Haft, wie auch immer das im jeweiligen Land heißt, auszustellen. Aber, und das ist eben das Gegenargument zu dem, was Anthony Blinken gesagt hat, bei Israel scheint das nicht der Fall zu sein, weil eben Netanyahu einerseits diese Sonderstellung hat als Premierminister und andererseits der Konflikt ja läuft und während eines laufenden Konflikts eben bei Regierungsmitgliedern nicht davon ausgegangen werden kann, dass parallel dazu die Strafverfolgungsbehörden gegen Netanyahu oder den Verteidigungsminister vorgehen bzw. das ausreichend tun. Also Komplementarität gilt dann in erster Linie, wenn ein Staat ein funktionierendes strafrechtliches Verfolgungssystem hat, das, und jetzt, das wäre die Utopie, sogar während eines Krieges dafür sorgt, dass die verantwortlichen Kommandanten, Generäle, Verteidigungsminister, Regierungschefs auch während des Krieges zur Verantwortung gezogen werden, damit es nicht mehr zu Kriegsverbrechen kommt. Und das ist ja genau der Punkt hier, nämlich, dass dieser Krieg ja noch weiter läuft und die Gefahr besteht, dass bereits Kriegsverbrechen begangen wurden oder sonstige Verbrechen bereits begangen wurden und auch weiterhin begangen werden. Das, wie gesagt, ist eben der Grund, warum man hier nicht weiter zuwartet, also darauf wartet, ob ein israelischer Staatsanwalt irgendwann einmal gegen Netanyahu vorgeht. Das ist eben genau der Punkt bei der Komplementarität. Man schaut darauf, ob ein Staat willens und oder fähig ist, Verantwortliche zu verfolgen und, das ist eben der strafrechtliche Begriff, man spricht hier von Verfolgung, und gegebenenfalls auch schuldig zu sprechen. Und
Da ist eben jetzt hier Zweifel angebracht, zumal der Staat Israel sich ja auch im Krieg befindet und das Thema Immunität von Netanyahu, gerade von Netanyahu, gerade das Thema war, das Israel ja die letzten Monate, ja Jahre so intensiv beschäftigt. Daher kommt ja genau der Vorwurf, dass Netanyahu diesen Krieg auch um sein eigenes politisches, aber auch ganz, ganz persönliches Überleben führt und er Anreize hat, diesen Krieg nicht zu beenden. Und weil Blinken ja auch gesagt hat, dass man hier aufgrund dieser Anträge auf Haftbefehle vielleicht den Konflikt in die Länge zieht, ja, das stimmt irgendwo, weil ganz allgemein, und das ist ein Vorwurf an den Internationalen Strafgerichtshof, man oft die Sorge hat, dass diejenigen, die den Krieg führen, Angst davor haben, ihn zu beenden, weil sie eben Angst davor haben, irgendwann einmal auf der Anklagebank zu sitzen. Und das wollen sie verhindern, indem sie diesen Krieg weiterführen oder so entscheidend gewinnen, dass sie keine Sorge dafür haben müssen, ausgeliefert zu werden. Weil potenziell möglich ist es. Das bekannteste Beispiel dafür ist Slobodan Milosevic. Da hätte man sich während der 90er Jahre, der frühen und mittleren 90er Jahre, niemals gedacht, dass der irgendwann einmal auf der Anklagebank von einem internationalen Strafgericht sitzt. Ja, und dann nach seinem Sturz ist es dann eben doch dazu gekommen, dass er sich vor dem eigens für die Jugoslawienkriege vom Sicherheitsrat geschaffenen Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien verantworten musste. Die Videos gibt es bis heute auf YouTube zu sehen. Man sieht einen renitenten Slobodan Milosevic, der ganz patzige Antworten gibt auf Fragen wie: Wollen Sie einen Dolmetscher? Wollen Sie einen Rechtsbeistand? Da sagt er dann: It's your problem. Weil er einfach bis zuletzt nicht einsehen wollte, dass seine Zeit an der Macht vorbei ist und er jetzt auf einmal für die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, sich strafrechtlich verantworten und rechtfertigen muss. Es gab hier halt nie ein finales Urteil, weil er während des Verfahrens gestorben ist. Aber die damalige Anklägerin Carla Del Ponte sagt bis heute, sie hätte ihn bekommen. Die Biologie hat gewissermaßen ihr den Verdächtigen aus der Hand gerissen. Und damit wird ihm bis zuletzt offen sein, ob es eine Verurteilung gegeben hätte. Und das ist, und das möchte ich als Zwischenbemerkung kurz einbauen, dann natürlich schwierig für Journalisten, so wie es auch jetzt ist, ab wann spricht man von einem Kriegsverbrecher? Weil bei vielen gibt es ja keine strafrechtliche Verurteilung von einem objektiven und fairen Gericht. Und auch beim Internationalen Strafgerichtshof gibt es eine solche ja nur dann, wenn man der Person des Beschuldigten oder Angeklagten habhaft wird, also wenn die Person ausgeliefert wird. Es gibt ja keine Verfahren in absentia, also in Abwesenheit. Deswegen wird bei vielen, vielleicht für immer, vielleicht für den Rest ihres Lebens, der Status als Gesuchter stehen bleiben, bei Putin zum Beispiel, wenn der nie ausgeliefert wird und dann irgendwann einmal verstirbt, dann wird es halt nicht mehr gegeben haben als den Auslieferungsantrag, als den Haftbefehl, aber er ist eben nie in Den Haag auf der Anklagebank gesessen und es gab nie ein Verfahren, das rechtlich, formal gesehen, ihn schuldig gesprochen hat. Und jetzt kann man sich aussuchen als Journalist, sagt man dann mutmaßlicher Kriegsverbrecher oder sagt man auch dann, wenn es keine Gerichtsentscheidung von einem internationalen Strafgericht, eben hier dem ICC, zu Deutsch Internationaler Strafgerichtshof, abgekürzt als ISTGH, gegeben hat. Ja. So viel zu diesem Punkt. Jetzt möchte ich noch weitere Stellungnahmen vorspielen und zwar zuerst jene von Tschechien. Warum Tschechien, könntet ihr euch jetzt vielleicht fragen? Aus zwei Gründen. Zum einen ist Tschechien interessanterweise einer der treuesten Freunde von Israel, was sich eben daran zeigt, dass Tschechien zum Beispiel bei der UNO-Generalversammlung so gut wie immer in den letzten Jahren mit Israel gestimmt hat. Sogar dann, wenn nur ganz wenige Staaten und darunter auch einige ganz, ganz kleine Pazifikstaaten, die von den USA vielleicht, schlicht sagen, gedrängt wurden, aber denen es nahegelegt wurde, doch mit den USA zu stimmen und mit Israel zu stimmen bei der UNO-Generalversammlung. Aber sonst sind es dann manchmal wirklich nur ganz, ganz wenige andere voll souveräne Staaten, die hier mit Israel stimmen. Und das ist sehr oft Tschechien. Und jetzt kann man ganz lange mutmaßen, woran das liegt. Eine historische Episode, die hier zumindest interessant ist, möchte ich ganz kurz da schon erwähnen. Die Tschechoslowakei war einer der Staaten, der 1948 an Israel Waffen geliefert hat beim Unabhängigkeitskrieg, die es dann ermöglicht haben, dass Israel sich erfolgreich verteidigen konnte gegen die arabischen Nachbarstaaten, die eben Israel nicht in ihrer Mitte dulden wollten und seine Existenz als Staat absichern konnte, eben unter anderem mit tschechoslowakischen Waffenlieferungen. Ob es da jetzt eine Kontinuitätslinie von 1948 bis ins Jahr 2024 gibt, sei dahingestellt. Eine weitere Episode neben den UNO-Generalversammlungsresolutionen und dem Abstimmungsverhalten Tschechiens stets auf Seiten Israels möchte ich da auch noch ganz kurz erwähnen. Vor einigen Jahren haben ja die USA unter Trump beschlossen, ihre Botschaft zu verlegen nach Jerusalem. Und bei der Eröffnung der US-amerikanischen Botschaft in Jerusalem, weil Jerusalem ist ja eigentlich vorgesehen, völkerrechtlich als quasi Leo, als Gebiet, das weder Israel noch dem zu schaffenden Staat Palästina vollgehört, sondern eben eine Art Freistaat ist, so wie Danzig das in der Zwischenkriegszeit war. Und Israel hat dann unilateral Jerusalem zu seiner Hauptstadt gemacht, aber die meisten Staaten haben das insofern nicht anerkannt, dass sie eben nicht ihre Botschaft nach Jerusalem verlegt haben. Die USA haben das in der Zeit von Donald Trump gemacht und bei der Eröffnung der Botschaft war eben auch ein Vertreter von Tschechien anwesend. Also auch so ein Merkmal dafür, dass Tschechien wirklich diplomatisch an der Seite Israels steht. Und man sieht das auch an der Aussage, an der Reaktion von Seiten des nunmehrigen tschechischen Premierministers Petr Fiala auf Twitter. Ich möchte diese Stellungnahme im Original eben auf Englisch verlesen lassen, nämlich von einer Stimme, die Andrew heißt. Ton ab.
We must not forget that it was Hamas that attacked Israel in October and killed, injured and kidnapped thousands of innocent people. It was this completely unprovoked terrorist attack that led to the current war in Gaza and the suffering of civilians in Gaza, Israel and Lebanon.
Vollkommen korrekt. Ja, die Hamas hat jetzt unmittelbar diesen Krieg ausgelöst mit den brutalen, menschenrechtswidrigen, unaussprechlichen Massakern. Daran besteht kein Zweifel. Ich werde jetzt auch nicht zurückgehen in die lange Geschichte dieses Konflikts, weil das ist ja auch oft etwas, was man dann tut, um zu legitimieren bzw. zu rechtfertigen. Darum geht's hier nicht. Es zweifelt auch niemand daran, was die Hamas hier getan hat und was die Schuld der Hamas ist. Aber, und deswegen sage ich das jetzt noch einmal, weil wir es eben noch einmal gehört haben, es ist zu unterscheiden, ob man einen Kriegsgrund überhaupt hat, beziehungsweise was der Anlass ist für einen Krieg und wie man diesen Krieg führt. Der Zweck heiligt das Mittel Krieg, aber er heiligt während des Krieges nicht alle Mittel. Nochmal kurz, um es auf den Punkt zu bringen. Und das bringt mich zu einem weiteren Staat, der in den letzten Jahren wirklich eisern an der Seite Israels steht, nämlich Österreich, vor allem seit der Zeit von Sebastian Kurz, aber auch schon davor hat man gemerkt, dass es gewissermaßen zur unausgesprochenen Staatsdoktrin geworden ist, an der Seite Israels zu stehen. Man kann sich natürlich auch fragen, ob das nicht gerade, weil das so stark unter Sebastian Kurz begonnen hat, nicht eigentlich eine Solidarität mit Benjamin Netanyahu ist. Das nur als in den Raum gestellte Frage. Aber das ist jetzt hier kein innenpolitischer Podcast, aber trotzdem wollte ich es kurz gesagt haben. Auch Österreich hat sich in den letzten Jahren stets bei Resolutionen solidarisch mit Israel gezeigt, wenn auch mit einem essentiellen Unterschied in der jüngeren Abstimmungspraxis, nämlich bei der Resolution der Generalversammlung, als es darum ging, ob Palästina aufgenommen werden soll in die UNO. Da hat Tschechien als einer von nur 10 Staaten dagegen gestimmt. Österreich hat sich hier in klassisch österreichischer Manier enthalten. Das ist hier ein auffälliger Unterschied gewesen. Es wird aber, obwohl diese Resolution mit überwiegender Mehrheit angenommen wurde, bis auf Weiteres keine UNO-Mitgliedschaft für den Staat Palästina geben, weil die USA im Sicherheitsrat ja das Veto haben und man braucht die Zustimmung des Sicherheitsrats dafür auch. Und bekanntermaßen können die P5, also die 5 permanenten, die 5 dauerhaften Mitglieder, und eines davon sind nun mal die USA, eine Resolution verhindern. Und das ist eben der Grund, warum Palästina trotz der Mehrheit bei der Generalversammlung bis auf Weiteres kein UNO-Mitglied werden wird. Aber der Status wurde einmal mehr aufgewertet. Es ist eben auch deswegen im UNO-Kontext von Palästina als Nicht-Mitglieds-Beobachterstaat die Rede, neben dem Staat der Vatikanstadt. Bei dem ist der Grund für die Nichtmitgliedschaft aber ein anderer, nämlich dass es so klein ist, dass es einfach nicht sinnvoll wäre. Im Übrigen ist das Veto auch der Grund, warum Kosovo kein UNO-Mitglied ist, weil eben hier Russland seinerseits sein Vetorecht nützt, um die Interessen Serbiens zu wahren und zu verhindern, dass der Kosovo Mitglied bei der UNO wird. Für die Staatlichkeit übrigens ist eine UNO-Mitgliedschaft, wenn wir schon dabei sind, aber nicht unbedingt erforderlich. Sie ist eher eine Art Gütesiegel, weil man kann auch ein Staat sein, ohne UNO-Mitglied zu sein, aber besser ist es natürlich trotzdem. Aber ich verhedder mich schon wieder, jetzt kurz zu der ersten Stellungnahme, die ich gefunden habe von Karl Nehammer, die war aber schriftlich, deswegen wird die verlesen von einer computergenerierten Stimme, die ich gefunden habe, als ich österreichische Stimmen gesucht habe. Sie klingt aber nicht sonderlich österreichisch, das nur kurz vorweg, und sie heißt obendrein auch noch Jonas, was jetzt nicht unbedingt ein Name ist, den man mit Österreich assoziiert, sondern eher mit unseren deutschen Nachbarn. Ton ab.
Wir respektieren die Unabhängigkeit des ISDGH, das die Anführer der Terrororganisation Hamas, deren erklärtes Ziel die Vernichtung des Staates Israels ist, in einem Atemzug genannt werden mit demokratisch gewählten Vertretern eben dieses Staates, ist nicht nachvollziehbar.
Ja, und das ist dann doch im Vergleich zu den USA eher zurückhaltende Kritik, eben der, wie ich schon angemerkt habe, Eindruck, der entstanden ist, die diplomatische Verstimmung, weil eben hier bei der gleichen Ankündigung sowohl die Anführer der Hamas als auch israelische Regierungsmitglieder namentlich genannt werden bzw. zeitgleich diese Anträge für Haftbefehle gestellt werden. Was ich aber hier trotzdem nochmal kurz betonen möchte, ist, dass das, und das könnt ihr euch eh schon denken, dass das Regierungssystem, das Staatssystem, die Verfassung, obwohl Israel eh keine geschrieben hat, aber das ist eine andere Geschichte, völlig irrelevant für den Internationalen Strafgerichtshof ist. Er sieht sich nur an, wie schon mehrfach gesagt, aber man kann es anscheinend nicht oft genug sagen, was Einzelpersonen getan haben, wofür sie verantwortlich sind, welche Befehle sie gegeben haben, welche Straftaten sie wissentlich nicht verhindert haben. Das ist das, was sich der Chefankläger ansieht. Ihm ist ziemlich egal, ob die Person aus einem demokratischen Vorzeigestaat kommt oder ob die Person aus einem Unrechtsregime, aus einer Diktatur, aus einer Theokratie, aus was auch immer kommt. Das ist keine Frage für den Internationalen Strafgerichtshof. Mittelbar ja, wenn es um die Komplementarität geht, weil es eben darum geht, ob die Person aus einem Staat kommt, in dem es ohnehin ein funktionierendes strafrechtliches Verfolgungssystem gibt. Da kann es eine Rolle spielen, aber wenn es um die Person selbst geht, geht es eben nicht darum, ob sie demokratisch legitimiert, ob sie direkt gewählt, indirekt gewählt wurde. Das ist hier keine Frage. Es geht immer noch um das, was Menschen tun, nicht um das, wer sie sind oder welches Amt sie genau haben. Also ja, wie schon gesagt, es geht schon darum, ob sie ranghoch sind, aber eben nicht darum, ob sie gewählte Präsidenten oder demokratisch legitimierte Premierminister sind. Das wollte ich damit aussagen. Und das bringt mich jetzt, damit wir mal zur Abwechslung wieder keine computergenerierte Stimme haben, zu einem weiteren Statement von Karl Nehammer, das er abgegeben hat, nachdem er mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak, der ja auch gerade auf Besuch in Wien ist, gesprochen hat. Deswegen spricht er eben auch davon, was Sie, also wir, hier für eine Ansicht vertreten. Ton ab zu einem Statement von Karl Nehammer himself.
Und wir haben natürlich auch den Krieg im Nahen Osten diskutiert, die schwierige Situation, und teilen hier gemeinsam die Auffassung, dass die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes jetzt nicht hilfreich war in dieser sehr schwierigen und herausfordernden Zeit für Israel.
Ja, das deckt sich ein wenig mit der Stellungnahme von Antony Blinken, und insofern verweise ich einfach darauf, was ich zudem eh schon gesagt habe, eben die schwierige Frage, was soll ein internationaler Strafgericht beziehungsweise was soll der Chefankläger tun, während ein Konflikt noch läuft. Ich wage zu behaupten, egal was er tut oder eben nicht tut, es wird jemanden geben, der es kritisiert. Das sind diese Situationen, wo alles richtig und alles falsch sein kann, je nachdem, wen man fragt. Aber gut, jetzt möchte ich noch zu guter Letzt das Statement aus Deutschland bringen, das ich gefunden habe, das eben gestern spät am Abend noch hereingekommen ist, das, diese kurze Zwischenbemerkung erlaube ich mir jetzt, verhindert hat, dass dieser Podcast nicht schon früher erschienen ist. Ich habe das dann gesehen, dachte mir, Deutschland muss ich hier auch einbauen. Das Problem dabei, dann habe ich noch weitere Statements gesehen, dann hatte ich auch andere Dinge zu tun, als eben diesen Podcast zu bearbeiten. Der langen Rede kurzer Sinn, die Podcast-Folge war eigentlich schon so gut wie fertig, dann kam doch eine Stellungnahme aus dem deutschen Auswärtigen Amt, die ich dann doch einbauen wollte, hat alles jetzt verzögert. Jetzt ist aber die Folge wirklich fertig geworden und ich spiele jetzt noch dieses Statement ab. Hier habe ich auch kein mündliches gefunden, weil die deutsche Außenministerin am Weg in die Ukraine ist oder war. Es gibt aber ein schriftliches und das wird jetzt vorgelesen von einer computergenerierten Stimme namens Luisa.
Der Internationale Strafgerichtshof ist eine elementare Errungenschaft der Weltgemeinschaft, die Deutschland immer unterstützt hat. Deutschland respektiert seine Unabhängigkeit und seine Verfahrensabläufe wie die aller anderen internationalen Gerichte. Dazu gehört, dass die Vorverfahrenskammer nun erst einmal über die Anträge des Chefanklägers auf die Ausstellung von Haftbefehlen zu entscheiden hat. Das Gericht wird dabei eine Reihe schwieriger Fragen zu beantworten haben, einschließlich gerade auch der Frage seiner Zuständigkeit und der Komplementarität von Ermittlungen betroffener Rechtsstaaten, wie es Israel einer ist. Durch die gleichzeitige Beantragung der Haftbefehle gegen die Hamas-Führer auf der einen und die beiden israelischen Amtsträger auf der anderen Seite ist der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden. Jedoch wird das Gericht nun sehr unterschiedliche Sachverhalte zu bewerten haben, die der Chefankläger in seinem Antrag ausführlich dargestellt hat. Die Hamas-Führer verantworten ein barbarisches Massaker, bei dem am 7. Oktober in Israel Männer, Frauen und Kinder auf brutalste Weise gezielt ermordet, vergewaltigt und verschleppt wurden. Die Hamas hält weiterhin israelische Geisel unter unsäglichen Bedingungen gefangen, greift Israel mit Raketen an und missbraucht die Zivilbevölkerung in Gaza als menschliche Schutzschilde. Die israelische Regierung hat das Recht und die Pflicht, ihre Bevölkerung davor zu schützen und dagegen zu verteidigen. Klar ist, dass dabei das humanitäre Völkerrecht mit all seinen Verpflichtungen gilt.
Ja, und das ist ein meiner Meinung nach ausgewogenes Statement. Die Kritik ist hier auch differenzierter als jene, die von Seiten der USA gekommen ist. Es wird auch nicht der Internationale Strafgerichtshof mit dem Internationalen Gerichtshof verwechselt. Und man spricht davon, dass der Eindruck entstanden ist. Man sagt aber nicht, dass hier in irgendeiner Form von Seiten des Chefanklägers tatsächlich eine moralische Gleichsetzung stattgefunden hätte. Man sagt, dass ein schlechter Eindruck entstanden ist. Das ist eben nicht ganz dasselbe. Das ist eine meiner Meinung nach äußerst wichtige Nuance, die diese Kritik um einiges gerechtfertigter erscheinen lässt als jene von Seiten des US-Außenministers, der eben dem Chefankläger etwas unterstellt, was er, wage ich zu behaupten, nicht gewollt hat bzw. nicht getan hat. Ja, jetzt kann man das Statement hier auch nehmen als Anlass, noch einmal zusammenzufassen. Wir sind hier in einer absoluten Frühphase des Verfahrens. Es gibt noch nicht einmal Haftbefehle. Sie wurden gerade erst einmal beantragt, was aber darauf hindeutet, dass der Chefankläger, und der hat sich all diese Beweise, die es hier gibt, wir haben ja heutzutage meistens in vielen Konflikten zumindest zu viele Beweise und nicht mehr zu wenig, weil eben jeder von uns mit seinem Smartphone Beweise anfertigen kann. Darüber hinaus gibt es auch Satellitenbilder, Zeugenaussagen, Aussagen von Angestellten, von NGOs, die vor Ort sind, von Betroffenen und so weiter und so fort. Und all das hat sich ja der Chefankläger angesehen. Er hat sich auch Expertise von außen dazugeholt, um sich doppelt und dreifach abzusichern, damit man eben nicht, und es ist trotzdem passiert, aber damit man eben nicht einfach so sagen kann, der ist ja auch gebiased, der ist gegen Israel, und was ich für Dinge auf Social Media gelesen habe, da schreiben dann die Leute, ja, aber der heißt Khan und der ist ja selber ein Moslem und der ist ja selber ein Terrorist oder er sieht zumindest wie einer aus. Also ganz, ganz ungute Unterstellungen oder sagen wir es unakademisch, geschissene Aussagen, die vom eigentlichen Verfahren ablenken, eben dieses Ad hominem Argument, das gerade jetzt und gerade auf Social Media und auch in vielen anderen Kontexten so oft vorkommt, dass man sich nicht die Sache selbst ansieht, sondern eben die Überbringer einer Botschaft oder die Akteure ansieht und nicht das, was sie sagen, was sie vorlegen. So, die haben sich das eben, wie gesagt, gut überlegt, weil die ja genau wissen, dass es so einen Backlash geben würde. Zweitens. Es sind noch viele Fragen offen, eben die Komplementarität. Ich habe hier meine Einwände gebracht, aber das sind jetzt auch nur meine persönlichen Meinungen. Das heißt jetzt nicht, dass der Internationale Strafgerichtshof dem folgen muss, beziehungsweise die sogenannte Vorverfahrenskammer, Englisch Pre-Trial Chamber, die aus drei Mitgliedern besteht. Und das sind eben diejenigen, die darüber entscheiden, ob es Haftbefehle geben wird, beziehungsweise gegen wen es Haftbefehle wirklich geben wird. Der Internationale Strafgerichtshof hat ja eine Art System von Checks and Balances. Der Chefankläger und sein Büro, also sein Team, hat eine zentrale Rolle, aber er ist auch keiner, der alles alleine entscheiden kann. Er stellt eben, wie gesagt, nur einen Antrag für einen Haftbefehl, was gerade bei so politisch sensiblen Fragen wie der jetzt durchaus auch seinen Vorteil hat, damit man eben einmal mehr nicht einfach sich auf ihn oder sein Büro einschießen kann, sondern eben dann sagen muss, Moment, er hat den Antrag gestellt und er wurde von drei wiederum anderen Personen bestätigt. So viel jetzt nochmal dazu. Dann, weil es auch immer wieder kommt, der Vorwurf, warum der Internationale Strafgerichtshof sich nicht auch andere Fälle ansieht. Ja, das hat einen simplen Grund, einfach weil er absolut nicht zuständig ist, weil er eben in vielen Konflikten keine Zuständigkeit hat, weil sie zum Beispiel nur in einem Staat stattfinden und dieser Staat das Statut vom Internationalen Strafgerichtshof nicht ratifiziert hat. Syrien zum Beispiel, da bräuchte man den Sicherheitsrat. Der wird aber keine Resolution erlassen, um die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs zu begründen, weil Russland die Interessen von seinem Alliierten Bashar al-Assad entsprechend wahrt. Das ist der simple Grund, warum er hier keine Zuständigkeit hat. Und das gilt genauso auch für den Iran zum Beispiel, weil ich das auch ab und zu gelesen habe, und für genug andere Konflikte, wo Menschen sich fragen, warum hier keine Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs besteht. Weil entweder muss der betroffene Staat, also der Staat, auf dessen Gebiet Verbrechen begangen werden oder dessen Staatsangehörige Verbrecher sind, dem römischen Statut beigetreten sein, oder er hat zumindest ad hoc für eine Situation die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs anerkannt, wie es die Ukraine getan hat, die ist zwar nicht Mitglied des römischen Statuts, aber hat eben eigens erklärt, dass der Internationale Strafgerichtshof für den Konflikt von Russland gegen die Ukraine zuständig sein soll, oder der Sicherheitsrat begründet die Zuständigkeit. Ein Beispiel dafür wäre eben Libyen 2011. Da gab es noch sowas wie ein Restel von Einigkeit auf internationaler Ebene. Da war dann der Internationale Strafgerichtshof zuständig, hat eben auch entsprechend dann schon eingeleitet. Frühphase natürlich nur Verfahren oder Untersuchungen gegen Muammar al-Gaddafi. Nachdem der aber von den Rebellen einige Monate später getötet wurde, hat sich das auch erübrigt. Aber das ist, und deswegen nenne ich das Beispiel Libyen, die absolute Ausnahme. Seitdem gibt es kaum noch Zusammenarbeit auf internationaler Ebene und erst recht nicht bei politisch so heiklen Konflikten, wo es unterschiedliche Interessenlage gibt, wie eben Syrien oder aktuell den Nahostkonflikt. Aber die Zuständigkeit ergibt sich nicht daraus, dass eben Israel beigetreten ist, weil Israel ist ja nicht beigetreten, sondern weil Palästina 2015 dem römischen Statut vom Internationalen Strafgerichtshof beigetreten ist. Und die Frage, ob jetzt Palästina ein Staat ist, wer Palästina anerkannt hat, wer nicht, dass es eben nicht UNO-Mitglied ist, die ist hier nur von sekundärer Bedeutung. Von primärer Bedeutung ist, dass es schon 2015 beigetreten ist. Es ist auch vielen anderen Verträgen beigetreten, wie zum Beispiel den Genfer Konventionen. Und die Frage, ob es ein Staat ist, ist da nicht die essentielle, sondern die wurde insofern geklärt, als dass man es beitreten hat lassen zu Verträgen, die eigentlich nur Staaten offen stehen. Und die Konsequenz daraus ist, dass zum Beispiel hier der Internationale Strafgerichtshof zuständig ist für das, was sich auf dem Gebiet von Palästina ereignet, oder auch wenn es auf israelischem Gebiet, wie die noch einmal abscheulichen Massaker vom 7. Oktober, dass die verübt wurden von Staatsangehörigen des Staates Palästina, ungeachtet dessen, ob die Teil der PA sind, was sie ja nicht waren, oder der Hamas, weil da geht es um die Zugehörigkeit zum Staat Palästina, aufgrund derer hier Zuständigkeit für diese Personen besteht, obwohl diese grauenhaften Taten nicht ausschließlich auf palästinensischem Gebiet, sondern gerade eben außerhalb dieses Gebiets auf israelischem Gebiet stattgefunden haben bzw. begangen wurden. So, ich hoffe, dass diese letzte Zusammenfassung jetzt noch einmal dienlich war. Ich habe trotzdem sicher irgendetwas vergessen, weil irgendetwas vergisst man gerade bei diesem Thema immer. Ich habe jetzt aber auch schon so lange gesprochen und ich habe auch schon gesagt, wenn ich jetzt nochmal warten würde, würde ich noch einmal x-mal überdenken, was ich sage, wie ich sage. Ich bitte euch noch einmal ganz am Schluss, ich richte diesen Appell an euch, das Principle of Charity allgemein zu leben und gerade bei diesem Thema zu leben. Was bedeutet das? Geht davon aus, dass die Person, der ihr zuhört oder mit der ihr diskutiert, grundsätzlich ein guter Mensch ist und keine schlechten Absichten hat oder eben keine schändlichen Meinungen vertritt. Ich bitte euch, das auch bei mir anzuwenden. Ich tue mir schwer genug bei diesem Thema, aber ich möchte trotzdem etwas dazu sagen, weil ich der Meinung bin, dass gerade weil ich mich so intensiv damit auseinandersetze, ich ab und zu zumindest ein bisschen was zu einem ohnehin über weite Strecken kaputten Diskurs beitragen kann. So, jetzt noch zu allerletzt ein Danke, jetzt ist der inhaltliche Teil vorüber, nur noch ein, zwei Minuten, ein Danke an all jene, die diesen Podcast unterstützen, wenn ich, so wie eben jetzt die letzten Tage, viel darüber nachdenke, was ich sage, was ich einbaue, was ich nicht einbaue. Wenn ich da bis spät am Abend sitze und dann trotzdem noch einmal alles über den Haufen werfe und mir denke, soll ich mich überhaupt an dieser Debatte beteiligen, dann denke ich daran, dass ich immer wieder Feedback von euch bekomme und auch daran, dass manche von euch diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Ich werde nicht reich damit, ich kann auch nicht davon leben, aber es ist trotzdem ein schönes Zeichen, eine schöne Form der Anerkennung, die ich wirklich, wirklich sehr zu schätzen weiß. Sei es für Mikrofon, Materialkosten, Serverkosten oder auch nur ein kleines Bier, wenn der Tag allzu frustrierend ist. Ja, so, also den Link zum Unterstützen findet ihr in den Shownotes, da findet ihr auch die Links zu den hier zitierten Aussagen und es wird die nächste Folge wieder wahrscheinlich keine Sonderfolge sein, sondern eine Folge, die ich aufgenommen habe zu autonomen Waffensystemen. Da war ja eine Konferenz in Wien vor einigen Wochen und diese Folge kommt in voraussichtlich 2 Wochen. Ich spreche allgemein lieber über breite Themen, nicht anlassbezogen und auch über Themen, wo es eher Konsens gibt als bei einem Thema wie dem Nahostkonflikt. Aber ja, als Völkerrechtler kann man sich seine Themen nicht immer aussuchen. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, und ich habe mich jetzt eh schon die ganze Zeit wiederholt und wiederholt, aber das ist einfach, weil das so schwierig ist und weil ein paar Dinge öfter gesagt werden können. Ich hoffe, dass ich hier ein bisschen was zum Verständnis beitragen konnte und danke dafür, dass ihr hier reingehört habt, dass ihr hier durchgehalten habt, zumindest diejenigen, die noch immer dran sind und Ende mit meinen üblichen Schlussworten, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.